Einen schönen guten Abend bei Radio Enlighten Next, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute zugeschaltet zu unserer Sendung ist Christoph Harrach. Christoph, bist du in der Leitung?
Ja, Tom, ich bin in der Leitung und freue mich sehr, dass ich bei euch sein kann.
Ja, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit gemacht hast. Christoph, du bist Initiator der Website karmakonsum.de. Aber das ist nur eine deiner Aktivitäten. Und wir haben dich eingeladen zu dem Thema unser Bewusstsein im Supermarkt und was wir wirklich kaufen. Und was wir wirklich kaufen, hat natürlich den Hintergrund, dass das, was wir kaufen, nicht nur ein Produkt ist, das in unseren Händen liegt. Oder anders formuliert, dass dieses Produkt, das in unseren Händen liegt, viel mehr ist, als es auf den ersten Anblick den Anschein hat. Und ich denke, dass du hier sehr viel zu sagen hast. Ich darf dich vielleicht unseren Hörern und Hörerinnen ganz kurz vorstellen. Und die Vorstellung ist auch von deiner Webseite genommen, von karmakonsum.de. Da heißt es: Christoph Harrach, Founder, Change Designer, Chief Executive Blogger. Christoph Harrach ist der Initiator der Wertegemeinschaft Karmakonsum und gilt als Vordenker auf dem Gebiet des nachhaltigen gesunden Lebensstils, LOHAS, Lifestyle of Health and Sustainability. Der Diplom-Betriebswirt und Yogalehrer lebt getreu seinem Lebensmotto: Du musst selbst die Veränderung werden, die du in die Welt sehen willst. Ein Zitat von Mahatma Gandhi. Und 2010 wurdest du im Rahmen des Deutschen Nachrichtenpreises in der Kategorie Medien ausgezeichnet und die FAZ kürte dich im gleichen Jahr zu einem der 15 Köpfe der Frankfurter Wirtschaft. 2011 betitelt das Handelsblatt ein Porträt von dir mit dem Titel Der Mann für das gute Gewissen. Christoph, was ist Karmakonsum?
Na, Karmakonsum ist erstmal eine abstrakte Idee, dass wir als Konsumenten tagtäglich Handlungen vollziehen. Also Karma, die einfachste Übersetzung von Karma heißt ja Handlung. Das heißt, im Konsum handeln wir als Menschen und drücken dadurch natürlich ja auch unser Bewusstsein aus. Und ich kam auf diese Idee, ja, oder auf diese Wortschöpfung von Karma-Konsum inspiriert durch Mohammed Yunus. Das ist der, vielleicht kennen einige ihn aus dieser Social-Business-Szene, also Mohammed Yunus, auch Friedensnobelpreisträger, hat diese Idee der Mikrokredite in die Welt gebracht in Bangladesch mit der Grameen Bank. Und Yunus hat im Jahr 2006 von einem Karma-Kapitalismus gesprochen, so. Und ich habe 2006 damals bei dem Ökotextilunternehmen Hess Natur gearbeitet und habe mich während dieser Zeit bei Hess Natur sehr viel mit dem Thema nachhaltige Lebensstile beschäftigt. Und ich habe mich dann gefragt, als ich diesen Begriff von Yunus gehört habe, Kapitalismus, Karma-Kapitalismus, fand ich das sehr stimmig für mich als Person, weil ich auf der einen Seite ja, Yoga-Lehrer bin, was diese Karma-Idee repräsentiert, aber auf der anderen Seite auch Ökonom bin und was dieses kapitalistische System auch repräsentiert. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, was ist eine zentrale Stellschraube im Kapitalismus? Und habe dann auch, weil ich mich zu der Zeit mit dem Thema ethischen Konsum, Konsumentenverantwortung, nachhaltiger Konsum beschäftigt habe, kam ich zu der Idee oder zu der Erkenntnis, dass der Konsum eine sehr wichtige Rolle im kapitalistischen System spielt und dass wir als Konsumenten ganz streng genommen und zu Ende gedacht über unseren Konsum ja das Angebot gestalten oder beziehungsweise die Anbieter das produzieren, was nachgefragt wird. Und wenn wir die Karma-Idee auf den Konsum übertragen, und auch, sage ich mal, das Wertekonstrukt, was, sage ich mal, aus dem Yoga dahinter steht mit Ethik und Moral, dann auch ja einen ethisch korrekten Konsum pflegen, dann können wir als einzelne Menschen dort einen Einfluss oder eine Gestaltung der Wirtschaft vornehmen. So, und so kam ich auf diese Idee, habe dann im Jahr 2007 angefangen, unter diesem Namen ein Weblog aufzusetzen, so eine Art Internet-Tagebuch, wo ich einfach die Sachen, die in meiner Wirklichkeit mir so auf meinen Bildschirm kamen oder beim Einkaufen aufgefallen sind, ich einfach runtergeschrieben habe, kommentiert habe. Und irgendwie hatte ich das große Glück, dass ich das richtige Thema zur richtigen Zeit hatte und die Aufmerksamkeit und die Relevanz dieser Internetseite sehr schnell gewachsen ist. Und auch ich als, sage ich mal, Bürgerjournalist, also der Blogger ist ja im Vergleich zum Journalisten subjektiv, also ich habe das sehr subjektiv geschrieben, was ich so in der Welt sehe, aber dann plötzlich doch einen Einfluss auch auf den Mainstream-Journalismus hatte. Also es ging dann relativ schnell, dass die ersten Fernsehinterviews kamen oder auch der Spiegel Karma-Konsum zitiert hat, wo ich dann gemerkt habe, hups, ja, da ist etwas Größeres im Gange, ja, eine geistige Strömung nenne ich es gerne, und ich scheine eine Art, ja, Katalysator oder einfach die Sichtbarwerdung dieser geistigen Strömung mit dieser Plattform zu sein. Und dann um diese Plattform herum hat sich dann eine Community gebildet, die sich dann auch einmal im Jahr in Frankfurt zu einer Konferenz trifft, und da dreht sich dann alles so um die Themen Nachhaltigkeit, Gesundheit, Spiritualität. Ja, und so bin ich darüber Unternehmer geworden und beschäftige mich tiefergehend mit den Sinnfragen des Lebens durch meine Yoga-Praxis, aber auch durch ganz praktische Erfahrungen in der Wirtschaft mit handfesten ökonomischen Fragen. Genau, aber auf der anderen Seite bin ich auch Konsument. Ja, ich konsumiere ja auch täglich. Und du hast eben Gandhi zitiert, be the change you wanna see in the world. Also sei der Wandel, den du in der Welt sehen willst. Und dieses Zitat trägt mich durchs Leben, weil ich immer erst Dinge ausprobieren möchte für mich, um zu schauen, was macht es mit mir, bevor ich dann auch darüber sprechen kann oder quasi andere inspirieren würde, das Gleiche zu tun. Also bei mir geht es ganz stark um diese Wirksamkeit durch Handlung und dadurch auch Vorbild für mein soziales Umfeld zu sein, dass man anders leben kann, dass man anders konsumieren kann, dass man anders arbeiten kann. Das sind alles Themen, die ich jetzt in den letzten 5 Jahren erarbeitet habe. Und ja, ich freue mich, wenn ich das jetzt auch über Radio Enlighten Next ein bisschen die Ideen, die dahinter stehen, verbreiten kann.
Schön. Du hast es ja auch kurz erwähnt. Mittlerweile ist Karma-Konsum eben nicht nur ein Blog oder nicht mal eine große Webseite, sondern auch eine jährliche Konferenz hier in Frankfurt. Und wenn ich richtig informiert bin, waren da das letzte, dieses Jahr, also im letzten Jahr, über 1000 Leute. Was macht ihr auf dieser Konferenz?
Ja, diese Konferenz ist jetzt auch über die Jahre gewachsen und ist auch so ein Experimentierfeld. Also es hat begonnen mit einem Stammtisch. Ja, die Idee war, als ich diesen Blog hatte und mit anderen Bloggern mich kommentiert habe, man hat sich Links getauscht, man hat sich E-Mails geschrieben, und dann kam so die Idee auf, ja, man könnte sich auch mal treffen, so eine Art Stammtisch zu machen. Und das war Ende 2007, und aus diesem Stammtisch erwuchs dann, dann könnte doch der eine noch einen kurzen Vortrag halten oder der andere will auch noch was dazu beitragen, und plötzlich war so ein Abendprogramm gefüllt. Und da war ich erstaunt, dass an einem Montagabend 19 bis, ich glaube, 22 Uhr hatten wir es angesetzt, also für ein paar Stunden, ganz viele Menschen aus der ganzen Republik, Berlin, München, Hamburg, sogar aus Österreich nach Frankfurt angereist kamen, um sich auszutauschen. Das waren 120 Menschen. Mhm. Und ja, dann habe ich einfach gemerkt, diese Sehnsucht der Menschen nach der echten Begegnung neben diesem virtuellen Austausch und Netzwerken ist für die Menschen doch sehr wichtig, sich auch ganz echt menschlich zu begegnen. Und da aus diesem Stammtisch heraus ist dann die Idee der Konferenz geboren worden. Die hat jetzt auch verschiedene Teile. Am Anfang war es ein reiner Fachkongress, ein Tag. Und dann, ich bin ja so ein Kind des Internets, Im zweiten Jahr haben wir dann schon so ein offenes Format hinzugefügt, wo wir nicht die Agenda gesetzt haben, also sprich, wir haben nicht die Tagesordnung für den Tag gemacht, sondern haben das den Besuchern komplett selbst überlassen. Und da kann man sich dann an diesem zweiten Tag mit einem Themenvorschlag bewerben und dann gibt es ein Online-Verfahren, eine basisdemokratische Abstimmung, welche dieser eingegangenen Workshops realisiert werden. Im dritten Jahr, als ich dann gemerkt habe, ich ziehe mit dieser Marke auch ganz viele Existenzgründer an, also ich war selbst Existenzgründer, aber trotzdem um mich herum scharten sich die Menschen, die ja ihre Sinnsuche auf den Beruf übertragen haben und eine nachhaltige Geschäftsidee verfolgt haben. Und dann war diese Idee geboren, ja, man könnte einen Gründerpreis ins Leben rufen, der Karma Konsum Gründer Award, der jetzt dieses Jahr zum 5. Mal vergeben wird. Ja, das sind so im Wesentlichen die Haupt-3 Bestandteile der Konferenz. Daneben haben wir dann noch eine kleine Ausstellung, wo Unternehmen, Initiativen sich präsentieren können, parallel zur Konferenz. Und dann haben wir noch die sogenannten City Events, also Stadtveranstaltungen, wo wir das Thema der Nachhaltigkeit in den öffentlichen Raum Frankfurt transportieren und das mit, sage ich mal, medienwirksamen Aktionen. Also unser Highlight ist dabei eine öffentliche Yogastunde auf dem Börsenplatz. Haben wir im ersten Jahr mit 300 Menschen Yoga vor der Börse gemacht. Also unser Veranstaltungsort ist die IHK Frankfurt, wo auch direkt die alte Börse in dem gleichen Gebäude sitzt. Dort, wo Bulle und Bär steht, in Frankfurt, sehr zentral, haben wir mit ganz vielen Menschen Yoga gemacht und das war sehr aufmerksamkeitsstark, weil, sag ich mal, dieser Kontrast, eine Businessveranstaltung beziehungsweise diese Businesswelt und Yoga, das scheint auf den ersten Blick widersprüchlich, aber natürlich auch an der Börse gibt es Yoga-Praktizierende und auch, was ich beobachte, immer mehr Menschen in der Wirtschaft, die sich die Sinnfrage stellen und die in Yoga auch einen Ausgleich zu dem immer anstrengender werdenden Berufsalltag finden, die Entspannung und Kraft tanken beim Yoga. Und so verbinden wir verschiedene Welten, wie auch der Begriff schon sagt, Karma, Konsum, ist ja auch sehr widersprüchlich, aber das macht es immer wieder spannend, auch den Bogen zu schlagen zwischen solchen Polen, die auf den ersten Blick konträr wirken, aber in diesem Spannungsfeld dann doch interessante Begegnungen und auch interessante Projekte entstehen.
Absolut, absolut. Jetzt hast du natürlich oder ganz offensichtlicherweise mit dieser Initiative Karma Konsum einen Nerv getroffen. Die Resonanz beweist, das ist etwas, das viele Menschen anspricht, viele Menschen berührt, inspiriert. Und in der Vorbereitung zu dieser Sendung habe ich mir auch einfach auch gedacht, wie wenig selbst als bewusster Mensch man eigentlich reflektiert, wirklich, wenn man konsumiert, also wenn man in einen Laden geht, in einen Supermarkt geht, in einen Ökoladen geht, was man hier wirklich kauft. Und ich fand es sehr spannend, einfach zu reflektieren, dass wenn man nur ein wenig nachdenkt, der Kaufakt, den man hier macht, ja eigentlich ein viel größerer Kaufakt ist als der offensichtliche Kaufakt, weil eigentlich kaufe ich mit jedem Produkt eine ganze Welt. Mhm. Eine ganze Welt, die dahinter steht, die dieses Produkt geschaffen hat und eine ganze Welt, die ich damit auslöse, indem ich Geld in einen gewissen Teil dieser Welt gebe, wo das Geld in eine gewisse Richtung fließen wird, die eine Richtung ist und nicht eine andere Richtung. Das heißt, beides, was hier in diesem Produkt zusammenkommt und was mit meinem Geld ausgeben hier von mir weggeht, ist eigentlich untrennbar verbunden mit der ganzen Welt. Und zu sehen, dass es eigentlich eine Frage des Bewusstseins ist, dass ich, wenn ich ein einfaches Konsumgut, ein Lebensmittel, ein Stück Seife oder was auch immer kaufe, dass hier viel, viel mehr passiert. Und das ist wahrscheinlich auch der spannende Gedanke dahinter. Wenn wir uns bewusst machen, was wir hier eigentlich tun, wir wahrscheinlich zu anderen Entscheidungen kommen, als wenn wir das einfach im Unbewussten außen vor lassen. Ich denke, das ist wahrscheinlich auch der Grundgedanke, den du mit Karma-Konsum von der Konsumentenseite her ansprichst.
Ja, auf jeden Fall. Also natürlich leben wir in einer sehr komplexen Welt. Es ist nicht mehr transparent bei allen Produkten, wo kommt das her, wie wurde das hergestellt, was passiert mit dem Produkt, wenn ich es fertig konsumiert habe. Also wir leben ja in einem anonymisierten Markt. Es sei denn, man geht auf den Wochenmarkt und kennt den Bauern oder kauft sogar im Hofladen ein. Das sind natürlich die anderen Extreme. Aber ich sag mal, der Massenkonsum, den heute die Mehrheit der Menschen praktiziert, ist ein anonymisierter Massenkonsum. Das heißt, wir importieren Güter aus fernen Ländern. Dort die Menschen, die daran mitgewirkt haben, verdienen unterschiedlich in den Wertschöpfungsketten. Also ist alles sehr intransparent geworden. Und von daher lohnt sich schon die Frage beim Kaufakt, wenn ich zu einem Produkt greife, was für eine Geschichte hat dieses Produkt? Ja, also ich spreche dann auch gerne über das Karma des Produktes, weil ein Produkt ja eine Aneinanderreihung von karmischen Handlungen, also von Menschen, die daran mitgewirkt haben, von Systemen, die daran mitgewirkt haben, die Ressourcen, die da reingeflossen sind in den Produktionsprozess, die Abwässer, die bei der Produktion entstanden sind, die CO2-Emissionen, was auch immer. Also es ist eine Aneinanderkettung von sehr vielen Handlungen, die sich letztendlich dann in diesem Produkt manifestieren.
Absolut. Wenn ich da kurz einhaken darf, weil du gesagt hast, dass unser Markt natürlich ein anonymisierter Markt ist, aber eigentlich ist es ja auch so, dass die Tatsache, dass es ein anonymisierter Markt ist, auch mit uns zu tun hat, mit dem, dass wir uns für einen anonymisierten Markt entscheiden. Also ich kann mich noch gut erinnern, in meinen jugendlichen Jahren in Österreich, in Linz, wo es damals zum ersten Mal in einem Dritte-Welt-Laden so etwas gab wie ein Fairtrade-Café. Und das war damals irgendwie eine vollkommen exotische Sache. Aber mittlerweile sind solche Labels wie Fairtrade-Labels, wo einfach gewisse ethische oder gewisse ökologische Grundnormen vereinbart sind und sich etikettieren und wo einfach selbst Produkte, die jetzt nicht aus dem Regionalbereich kommen, wie im Café, der einmal nicht aus der Region kommen kann, doch in die Sichtbarkeit kommen, aber eigentlich deswegen in die Sichtbarkeit kommen, weil Konsumenten darauf Wert legen, dass es das tut. Fairtrade-Labels haben sich deswegen so weit durchgesetzt, wie sie sich bis jetzt durchgesetzt haben, weil es Konsumenten gab, denen das was wert war und deswegen Produzenten gab, die gesagt haben, da gibt es eine Nachfrage, das für Transparenz. Das heißt, selbst die Transparenz hängt von uns auch als Konsumenten ab.
Auf jeden Fall. Und ich sag mal jetzt am Beispiel dieser fairen Produktion oder dieses Transfer- oder Fairtrade-Siegels, das ist ja sogar ein spirituelles Siegel, weil das ist aus der kirchlichen Bewegung entstanden. Christen, die aus dem Gefühl der Nächstenliebe zu den Produzenten gesagt haben, nein, das geht nicht, dass die Kinder auf den Kakaoplantagen versklavt werden. Wir wollen das anders machen. Daraus ist ja diese Initiative entstanden. Also es geht dort beim Fairtrade-Konsum ja um christliche Nächstenliebe im Kern. Mhm. Ja, natürlich hat sich jetzt das auch stark verbreitet. Das wissen die wenigsten Menschen noch, dass es letztendlich ein spiritueller Konsum ist, den wir praktizieren, wenn wir vergesiegelte Produkte kaufen, also GEPA oder Transfer. Und zu deiner Anmerkung, letztendlich haben wir uns für diesen anonymisierten Markt entschieden, sage ich ja, das ist genau meine These. Wir als Konsumenten, aber auch als Mitarbeiter sind Gestalter der Märkte. Das heißt, wir, die wir billig einkaufen wollen, also oder die vielen Menschen, die billig einkaufen wollen, die verursachen natürlich diese Verkettungen, dass in den Wertschöpfungsketten das schwächste Glied, und das sind die Menschen in den Schwellenländern, die natürlich im Preis gedrückt werden und unter ausbeuterischen Bedingungen dann fertigen müssen. So, das triffst du in den Lebensmittelmärkten genauso wie in den Elektronikmärkten, aber auch in den Textilmärkten. Also da ist eine ganz große Schieflage, die, sage ich mal, dadurch bedingt ist, dass eine Gier der Menschen in gewissen Bereichen einfach dazu geführt hat, dass eine Ausbeutung, eine moderne Sklaverei da ist, die es in der Weltgeschichte so noch nicht gegeben hat. Und immer mehr Menschen spüren das, dass das nicht in Ordnung ist, dass wir als Weltgemeinschaft dort eine Verantwortung für die Schwächeren tragen und dass es nicht sein kann, dass wir, nur weil es uns Gott gegeben so gut geht und wir so viel Geld haben und dann lustig drauf loskonsumieren können, dass andere Menschen darunter dermaßen leiden. Ja.
Absolut.
Und das ist, sage ich mal, so diese ganze Idee, ich schaue mir das Produkt an. Genau. Ja, also wo kommt es her, welche Schäden wurden an Mensch und Natur verursacht, aber auch an den Tieren, sage ich mal, der massive Fleischkonsum in der westlichen Welt, was der ein System der Tierquälerei und der schändlichen Behandlung von Lebewesen geführt hat, das ist total pervers. So, nur weil wir Menschen so billig und viel Fleisch konsumieren wollen. So, und wenn man das erkennt, dann gibt es ja Gott sei Dank heutzutage viele Alternativen. Also gerade in den Städten findest du an jeder Ecke einen Bio-Supermarkt, an Weltläden. Also es gibt dieses Angebot und dank des Internets werden auch viele Dinge transparenter. Mhm. Es entstehen Marktplätze, wo solche Produkte einfach zu finden sind. Es entstehen Kampagnen, wo Produktionsbedingungen transparent werden für den Konsumenten. Also das heißt, in dieser Zeit, in der wir leben, entsteht jetzt auch gerade sehr viel Bewusstwerdung bei den Menschen über seine Konsumverantwortung.
Genau. Du hast hier eine Anmerkung gemacht, die ich gern aufgreifen möchte, weil die fand ich sehr beeindruckend, wo du den Fairtrade nochmal angesprochen hast und die christlichen Wurzeln des Fairtrades. Und eine Formulierung gebraucht hast, dass es eigentlich ein spiritueller Konsum ist, den wir hier eigentlich tätigen, weil das von seinen Ursprüngen her einfach aus einem Impuls der Nächstenliebe, um es christlich zu formulieren, gesagt worden ist, das kann nicht sein, dass eben Kinder auf Kaffee- oder Kakaoplantagen unter solchen Lebensbedingungen produzieren. Es ist mir etwas wert, das zu ändern. Und diese Wertehaltung kann ich ausdrücken, indem ich ein anderes Kaufverhalten ausdrücke. Und einfach mir dessen bewusst zu sein, dass was immer meine spirituellen Werte sind, da kann man natürlich dann lange reden, was wir hier konkret in diesem Bereich meinen, dass das in meinem Konsumverhalten gelebt werden kann. Und es braucht zwei Dinge. Einerseits braucht es eine Integrität meinen Werten gegenüber, weil es ist einfach, man denkt gerne gut von sich selber. Die Frage ist, ist dieses, was meine Werte sind, auch meine Geldbörse wert? Bin ich bereit, dafür wirklich einen Preis zu zahlen? Und das Zweite, das hast du auch angesprochen, ist Informiertheit. Wie sehr möchte ich mich eigentlich informieren, was die Welt ist? Weil eine Problematik der anonymisierten Produktion ist ja jetzt nicht nur, dass wir es nicht sehen wollen, sondern dass wir in einem komplexen Zusammenhang sind, wo es einfach möglich ist, Dinge in Lateinamerika zu produzieren, die wir wahrscheinlich hier in unserem Umland nicht zulassen würden, aber weil es weit weg ist und ich in der Regel davon nichts mitbekomme, toleriere ich es eher. Und da hat natürlich auch das Internet jetzt Abhilfe geschaffen zu einem gewissen Teil, weil einfach die Informationsdurchlässigkeit dramatisch erhöht worden ist. Aber wenn die zwei Dinge zusammenkommen, wenn hier eine Informiertheit, also auch einen Willen zur Informiertheit, mit einer Grundhaltung, nämlich Werte auch in Wertausdruck des Kaufens ausdrücken zu wollen, zusammenkommt, entsteht eine Kraft, eine weltverändernde Kraft.
Ja. Das hast du schön zusammengefasst. Also auf jeden Fall, da entsteht Kraft, da entsteht auch Haltung, da entsteht Werte. Ich beobachte ganz stark, dass viele Menschen dann, sage ich mal, gerade wenn sie anfangen, ihre Konsumgewohnheiten zu verändern, auch viel zu hohe Maßstäbe an sich anlegen und dass auch ihnen es schwerfällt, Dinge zu verändern. Und ich kann da jeden immer nur ermutigen, auch die kleinen Schritte zu gehen, zu wertschätzen, sich bewusst zu werden, was ich für Unterschiede mache, auch wenn es noch nicht perfekt ist, und auf den Prozess zu hoffen. Die Transformation dauert halt. Wir sind halt als Individuen die letzten Jahrzehnte kulturell geprägt worden. Also ich nenne das auch kulturelles Brainwashing, was die Marketingindustrie uns in den letzten Jahren auch heute immer noch infiltriert. Wozu Konsum da ist, was Konsum ausmacht, das hat ja auch eine ganz kulturelle Dimension. Deswegen sich daraus zu befreien ist nicht einfach, aber es ist, wird zunehmend einfacher mit Internet und aber auch einem steigenden Bewusstsein der Menschen. Was mir auch noch, sage ich mal, immer wichtig ist zu sagen, beim Kaufakt, das ist wie so ein Wahlschein, der Euro. Also wenn ich einen 5-Euro-Schein habe, ist es wie ein Stimmzettel für mich. Also ich gebe diesen Wahlschein jemandem und stimme dafür ab, welches Wirtschaftssystem ich unterstützen will. Also sei es der Großkonzern, der genau auf diesen Prinzipien basiert, dass quasi internationale, globale Wertschöpfungsketten die schwächsten Glieder aussaugen, oder ist es, sage ich mal, ein regionaler, fairer, biologisch nachhaltiger Anbieter, wo ich auch weiß, was steckt dahinter und wo die Schäden an Mensch und Natur gering gehalten werden. Das heißt, diese Idee von dem Karma des Geldes, also was bewirkt dieser Kaufakt in Zukunft, ist auch wesentlich. Und ich sag mal, als ich Karma-Konsum gegründet habe, habe ich auch inspiriert durch meinen Guru Swami Shivananda, der immer gesagt hat, also ein indischer Yoga-Lehrer, der gesagt hat, do good, be good, als einfachste, sage ich mal, moralische Verhaltensregel. Und ich habe dann aus diesem do good, be good mir überlegt, ja, do good with your money, also tu Gutes mit deinem Geld, als ganz einfache Verhaltensregel dieser karmischen Idee, wenn ich mein Geld heute ausgebe, hat es morgen eine Wirkung. Und ja, deswegen sich darüber bewusst zu sein, dass da eine Energie, eine Kraft hinter diesem Kaufakt steht, aber auch eine politische, ja, wie eine politische Abstimmung mit diesem Geldschein, zu sagen, ja, ich entscheide mich ganz bewusst für diesen Wirtschaftskreislauf und damit boykottiere ich auch gleichzeitig den anderen Wirtschaftskreislauf. Und diese Idee, do good with your money, kann man täglich praktizieren und ja, sich auch dann über die Früchte ja, dieses Konsums freuen. Und es gibt ja auch einfach eine große Sehnsucht der Menschen nach einem anderen Konsum. Ja, dieser anonymisierte Massenkonsum hat ja auch dazu geführt, ja, dass die Echtheit verloren geht und gerade viele Menschen, sag ich mal, die postmateriell orientiert sind, suchen wieder in den Produkten das Echte, das Langlebige, das Nachhaltige, also Anbieter wie Manufaktum, die leben ja genau davon, dass es echte Produkte sind, Produkte mit Geschichte, mit Kultur, und es ist kein austauschbares Massenprodukt, sondern das ist ein Unikat. Handarbeit ist ein ganz großes Thema, ja, ganz viele Leute fangen freiwillig wieder an, ihre Produkte selbst herzustellen und in Internetplattformen wie Davanda oder Etsy auch selber zu vertreiben. Also auch die Trennung zwischen Produzent und Konsument, die nach der Industrialisierung stattgefunden hat, kommt wieder zurück. Also diese Idee von diesem alten Familienunternehmen, wo quasi das Prosumententum, also ich habe produziert und konsumiert in einem, jetzt revivalt wird mit Internettechnologien und natürlich einem hohen ästhetischen Anspruch, eine ganz neue Konsumentengeneration heranwächst, die diese anonymisierten Massenprodukte einfach nicht mehr wertschätzen, dafür aber ein handgehäkeltes Unikat aus irgendeiner Großstadt. Ja, also auch dieses Revival der Manufakturen in den Großstädten, also wenn man sich in Berlin umschaut oder auch in San Francisco, wo natürlich viele Trends immer geboren werden, in Kalifornien, da gibt es ein regelrechtes Revival dieser urbanen Manufakturen, wo Menschen in den Städten wieder produzieren, ganz nah, also diese Anonymität aufgehoben wird, wo Gütekriterien für lokalen Konsum, also Labels entstehen, also SF Made, also San Francisco Made ist beispielsweise so ein Label, wo dann über, sag ich mal, Internettechnologien, Google Maps wieder Shops gefunden werden können in San Francisco, die local made Produkte anbieten. Also da gibt es auf jeden Fall auch eine große Gegenströmung und ich verstehe mich dort einfach als, ja, Multiplikator, als die Spitze des Eisberges, die diese vielen noch verborgenen Wandlungspotenziale sichtbar machen in der Welt. Und das ist so mein Beitrag, den ich leisten kann mit diesem Portal, mit der Konferenz, einfach den Menschen auch zu zeigen, hey, ihr seid nicht alleine, ja, du, die du vielleicht zu Hause alleine vor dich hinstrickst, weil du einfach im Stricken eine Erfüllung findest, aber auch einen gestalterischen Prozess durchlebst. Du gehörst zu einer weltweiten Bewegung von Menschen, die auch stricken, ja. Also da gibt es ganz viele Subkulturen und meine Aufgabe ist es, dort, ja, die Menschen miteinander zu vernetzen, aber ihnen auch zu zeigen, es gibt dort eine größere Strömung und du bist Teil dessen und dann geht es auch leichter von der Hand.
Ja, absolut. Und du hast dich ja auch selbst als Kind des Internet bezeichnet und all die Beispiele, die du jetzt gerade genannt hast, von San Francisco bis einfach auch dieses Community Building, sind natürlich Trends, die ohne dem Internet nicht möglich wären. Und ich nehme an, du wirst mir wahrscheinlich auch zustimmen, dass wir hier in einer radikal neuen Situation sind, die einfach vor dem Internet so nicht möglich gewesen wären. Und dass es gerade, wenn man hier an Spiritualität oder Bewusstsein interessiert ist, auch gilt, wahrzunehmen, dass wir hier eine ganz neue Möglichkeit haben. Dass wir in einer Welt sind, wo unsere inneren Wertehaltungen wirkmächtig werden in einer Weise, wie es vorher nicht so leicht möglich gewesen wäre, schlicht und einfach, weil wir uns weder so leicht verbinden konnten, noch so leicht einfach uns orientieren und informieren konnten, wie diese Wertehaltungen zum Ausdruck bringen zu sind. Mir hatte die Formulierung des Stimmzettels mit dem Euro auch sehr gut gefallen, weil es einfach etwas benennt, was wir in der Regel beim Geld ausgeben eben nicht im Blick haben, nämlich dass diese 5-Euro-Note in diese eine Richtung geben oder in diese andere Richtung geben, eine Abstimmung ist, nämlich eine Abstimmung, wie diese Welt sein soll. Eine Abstimmung, welche Welt wir gemeinsam co-kreieren. Und eigentlich ist das ja eine unheimlich ermutigende Botschaft und die Tatsache ist, dass das Ganze ja auch etwas ist, das ja, Trend ist ja unheimlich ermutigend, dass auf einmal Menschen mit Wertehaltungen Möglichkeiten finden, diese Werte zu einem Trend zu kanalisieren, dass auf einmal jemand, der eine Idee hat wie Karma-Konsum, einen Stammtisch in Frankfurt macht und dann ein paar Jahre später mit einer Konferenz mit 1000 Leuten in Frankfurt in der alten Börse landet. Nicht deswegen, weil jetzt eine Riesenagentur dahinter ist, sondern weil offensichtlich hier Wertehaltung zu Wertehaltung findet, die Informationskanäle offen sind und mit der genügenden Bereitschaft, diesen Wertehaltungen einfach auch Ausdruck geben zu wollen, auch in dem Sinn, dass man zusammenkommen will, hier Ströme entstehen, die wirklich Geschichte machen können.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also das spüre ich ganz stark. Also ich spüre immer wieder, dass ich Teil einer großen geistigen Strömung, einer Transformation bin und ich, warum auch immer, auch dort eine gewisse, zumindest jetzt für den deutschen Raum, eine gewisse Schlüsselposition besetze und natürlich dort auch ja Dinge hoffentlich beschleunigen kann. Das ist meine große Hoffnung. Nichtsdestotrotz muss man bei all den, sag ich mal, Möglichkeiten, die wir heute haben, auch realistisch sehen, dass, sag ich mal, die harten Faktoren der Umweltzerstörung, des Verlustes an Biodiversität, der Klimawandel. Also es sind viele harte Faktoren, die jetzt auch rapide schlechter geworden sind und wir einfach schauen müssen, oder meine Hoffnung das ist, dass diese Schäden, die jetzt durch dieses System des Massenkonsums, des Turbokapitalismus entstanden sind, auch reparabel sind. Klar, aber als Yoga-Praktizierender, eine der fünf Säulen des Yogas, in dessen Tradition ich ausgebildet bin, ist das positive Denken und quasi über die Konzentration auf das Positive auch dort dem mehr Kraft zu geben. Das heißt, ich versuche für mich persönlich, auch wenn manche Menschen mir Naivität unterstellen, mich auf die Menschen und auf die Initiativen zu konzentrieren, die, sage ich mal, so wirtschaften, so konsumieren, wie es zukunftsfähig ist, so wie es, sage ich mal, auch in 30 Jahren noch sein darf, während ich mich nicht so sehr auf dieses Krisendilemma oder das Gejammere einlasse, weil ich glaube, auch wenn man sich darauf einstimmt, gibt man diesem alten System, worüber wir jammern, trotzdem noch mehr Energie, und ich will einfach schauen, dass ich mich mit Menschen, Themen, Initiativen umgebe, die, sage ich mal, schon das anders leben, anders praktizieren und damit schon Lösungen für ein anderes Morgen liefern. Und ja, deswegen war dieser kleine Ausflug eben in die Hoffnungslosigkeit, kommt immer mal wieder bei mir hoch, aber letztendlich in meiner festen Überzeugung als Yoga-Praktizierender und auch als, ja, dem, was ich sehe, was die Menschen auch suchen, ist wirklich wichtig, dass wir lebendige Vorbilder haben, die zeigen, dass man anders leben kann, dass man anders arbeiten kann, dass man anders sein Geld investieren kann. Also ich meine, neben dem Konsum, Do Good With Your Money zieht natürlich auch gerade bei Investitionen, ja, ganz besonders. Also wo legen wir unser Geld an? Das ist ja als Konsument ist die eine Frage, wie gebe ich mein Geld aus? Aber wenn ich die Möglichkeiten habe, Geld zu investieren, dann doch bitte an die fünf großen Ökobanken, die wir mittlerweile haben, und dort auch wieder das Geld sinnstiftend zu investieren in eine bessere Welt und nicht in irgendwelche Hedgefonds, die auf Lebensmittel spekulieren. Auch da muss man sich wirklich fragen, wo habe ich mein Geld angelegt und wie kann ich das sinnvoller bei einer GLS-Bank, bei einer Triodos, bei einer Umweltbank, bei einer Ethikbank anlegen, um auch dieses Potenzial der Veränderung auszuschöpfen.
Ja, da schneidest du natürlich ein ganz zusätzliches Thema an, weil Geld eben nicht nur ausgegeben werden kann, sondern es zumindest auch einigen von uns möglich ist, auch Geld anzulegen im Kleinen oder vielleicht sogar im Größeren.
Ja, und die Sparquote der Deutschen war nie so hoch wie heute. Also es ist so viel Geld irgendwo auf irgendwelchen Konten geparkt, was natürlich einerseits dazu führt, dass das Geld, was ja eigentlich fließen soll, nicht fließt, aber auf der anderen Seite auch die Menschen, die über diese geparkten Kapitalsätze verfügen, die natürlich auch sehr schön damit spielen können. Und da ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch das Geld von den konventionellen Banken wegholen und in ethisch korrekte Wirtschaftskreisläufe, in ethisch korrekte Banken reinfließen lassen.
Und das ist ja eben auch Teil dieses Trends, den wir hier gerade besprechen, dass diese Banken wirklich auch stark im Kommen sind. Das ist ja auch ein Teil dessen, was Mut macht. Und gleichzeitig hast du richtigerweise auch vorher angesprochen, dass man natürlich auch nicht naiv sein kann, so im Sinne, dass bewusste Konsum alles richtet. Auch der bewusste Konsum richtet alles nicht alles. Es gibt gewisse, wie du sie genannt hast, der harten Fakten des Wirtschaftens, die allein durch den Konsum auch nicht als Allheilmittel angegangen werden können. Und zu sehen, das ist wahr, und wir müssen noch viel mehr als bewusst konsumieren, uns überlegen über die verschiedensten Weltzusammenhänge, in die wir involviert sind, bis zu der Frage, wie wir uns auch politisch beteiligen. Aber gleichzeitig, und das fand ich dann eben auch sehr spannend, wie du gesagt hast, ist es letztendlich wieder eine spirituelle Grundhaltung, ob ich erlaube, das in eine Resignation fallen zu lassen, oder ob ich letztendlich, und das kommt aus einer sehr inneren Haltung heraus, ich wahrnehme, dass das Ganze entwickelbar ist, dass das Ganze wirklich hoffnungsberechtigt ist. Weil allein dadurch, dass Menschen wie du diesen Drive haben, entstehen Bewegungen, entsteht Fluss, entsteht was Neues. Und einfach zu sehen, auch das ist eine Bewusstseinshaltung. Die Bewusstseinshaltung, Mögliches für möglich zu halten und sich dem hinzugeben, auch wenn es nicht sicher ist, macht das Mögliche erst wirklich, wirklich. Und auch in dem Punkt liegt es letztendlich an unserer eigenen Bewusstseinshaltung, sind wir bereit, auch dieses Risiko einzugehen, uns dem Möglichen zu widmen, oder es ist die einfache Variante ist das Jammern. Und zu sehen, welche Kraft wir entfalten können, wenn wir hier dieses Risiko mit eingehen.
Ja, das ist auf jeden Fall auch, sag ich mal, auch eine Grundfrage. Bin ich Opfer oder bin ich Täter der Umstände? Und Täter hört sich jetzt so massiv an, oder Gestalter, ja. Aber ich bevorzuge doch, die Welt zu gestalten. Und ja, was ich für mich auch sehr beeindruckend fand, natürlich das, was ich tue beruflich mit dem Internet, ist sehr virtuell. Die Konferenz, ja klar, da kommen 1000 Leute zusammen. Aber es ist für mich auch schwer messbar, was bewirke ich tatsächlich in der Welt. Und ich habe dann mal eine Umfrage in der Karma-Konsum-Community gestartet, ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, und habe dann mal die Frage gestellt, ganz bewusst: Was würde dir morgen fehlen in deinem Alltag, wenn es Karma-Konsum nicht mehr gäbe? Ja, also ich habe um die Notwendigkeit gefragt, also welche Not wende ich mit meinem Tun bei den Menschen? Und erstaunlicherweise kam dort ganz oft die Begriffe, ja, positive Ideen, Inspiration, bis hin zu den Schlagworten, ja, Hoffnung. Also den Menschen würde Hoffnung fehlen, und das hat mich schon darin bestärkt, dass, sag ich mal, dass so wie ich lebe, so wie ich arbeite, ich doch Hoffnung stiften kann in der Zeit, die bei vielen Menschen zur Resignation führt. Und es gibt ein schönes Gebet vom Franz von Assisi, dass ich Vers darin ist, dass ich nicht getröstet werde, sondern tröste. Ja, also Herr, gib mir diese Kraft, dass ich dort Licht bringe, wo Dunkelheit herrscht, dass ich nicht bitte, getröstet zu werden, sondern zu trösten. Also einfach diese wirklich ganz feste Überzeugung, im Dienst der Menschen, im Dienst der guten Sache, dort Dinge zu bewegen und dann auch Hoffnung und Kraft zu vermitteln, dass Menschen sich aus dieser allgemeinen Resignation, die man in unserer Gesellschaft ja allerorts beobachten kann, von der Politik über die Wirtschaft, im Bildungssystem, überall herrscht große Resignation, weil einfach bewusst wird, die alten Systeme funktionieren so nicht mehr, das ist nicht zukunftsfähig, was wir tun. Aber viele Menschen dort keine Idee haben, wie könnte es anders sein. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Beitrag, einfach dort zu ermutigen. Und da kann ich auch wieder nur jeden der Zuhörer ermutigen, mit Menschen darüber zu sprechen und wirklich eine andere Welt zu skizzieren, die Orientierung gibt in dieser Zeit der Resignation. Ja.
Es ist interessant, dass du das so sagst, weil wenn ich jetzt auch so meine eigene Erfahrung reflektiere, dieses Gesprächs, das wir gerade haben, einfach miteinander dem nachzugehen und von dir zu hören, wie es einfach diese Möglichkeit gibt, auf Welt Einfluss zu haben, durch einfach eine bewusste Art und Weise von Dingen, die ich sowieso tue, wie einkaufen. Mhm. Ja. Und zu sehen, dass das nicht nur eine abstrakte Möglichkeit ist, sondern dass das wirklich einen Unterschied macht und dass das sogar eben zu so etwas wie einem Trend auflaufen kann, dass das wirklich Ströme freisetzen kann, ist in sich selbst wieder eine wirklich positive Kraft der Inspiration. Und das meine ich jetzt gar nicht so trivial, weil ich glaube, viel von dem, was wir bewirken können, lebt davon, dass wir auch Inspiration sein können, weil das ist eine spirituelle Kraft, die letztendlich Veränderung bewirkt, nicht zu resignieren und die Kraft zu haben, zu glauben, dass Veränderung möglich ist. Klingt so trivial, aber zu sehen, weil das ganze Karma-Konsum eigentlich irgendwo umdreht oder in eine andere Richtung wendet, es geht einerseits um diese realen Unterschiede, die man setzt, aber andererseits, indem man auch wahrnimmt, es ist möglich, einen Unterschied zu setzen und deswegen ist es auch möglich, hier wirklich anders der Welt zu begegnen, lasst in sich selbst eine Kraft freisetzen, die letztendlich wieder nur die Kräfte unterstützt, von denen wir reden. Das heißt, hier, vielleicht geht es jetzt ein bisschen zu weit, aber in einer gewissen Weise könnte man sagen, es ist auch eine sehr spirituelle Praxis, das zu tun.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist Karma-Yoga. Das ist quasi in der Handlung wirklich sich seiner Verantwortung bewusst zu sein. Das ist tatsächlich, also kann man sagen, dass das spirituelle Praxis ist. Was ich aber vielleicht noch abschließend sagen möchte, ist, dass es heute in dieser Zeit, in der wir leben, viel leichter ist, diese Werte zu leben und zu vertreten, als noch die Pioniere der 70er, 80er Jahre. Mhm. Wenn ich an einen Götz Rehn von Alnatura denke, der in den 70er, 80er Jahren für seine Konzepte von Biosupermärkten oder Biolandwirtschaft in der normalen Wirtschaft als verrückt erklärt wurde und aber doch heute dafür die Lorbeeren einfängt, indem er die Inspiration für viele konventionelle Unternehmen ist, fällt es mir doch heute auf, dass ich sehr viel soziale Anerkennung dafür bekomme, was ich tue. Also dieses Sozialunternehmertum, was ich betreibe, Geld verdienen und trotzdem einer guten Sache zu dienen, hat einen hohen Prestigewert auch in unserer Gesellschaft erlangt. Und das kann ich immer wieder spüren, dass ich dafür nicht belächelt werde, was ich tue, sondern dass ich auch von Menschen, die vielleicht anders wirtschaften oder anders leben, dort Respekt gezollt bekomme. Und das ist auch was Schönes, in dieser Zeit zu leben und auch in einer Dankbarkeit zu sein, dass diese Pioniere, die Demeter vorangebracht haben, die überhaupt die Fairtrade-Bewegung vorangebracht haben, dass wir als zweite Generation darauf aufbauen dürfen und viel anschlussfähiger sind an die Mitte der Gesellschaft, ist auch ein Zeichen der Zeit, ein großes Geschenk. Und deswegen fühle ich mich auch dankbar denen verpflichtet, die diesen Weg geebnet haben und ja, fühle mich da einfach sehr verbunden mit dieser gesamten Umweltbewegung, die natürlich einen ganz anderen gesellschaftlichen Gegenwind in den 70er, 80er Jahren hatten als ich heute.
Da hast du vollkommen recht. Nee. Danke, dass du es auch noch dazu gesagt hast. Ich möchte die verbleibende Zeit jetzt auch gern dazu nutzen, von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen zu hören, ob es hier einfach noch Fragen gibt oder Anregungen gibt, die sie an dich heranbringen möchten. Dazu möchte ich gern wieder die Telefonnummern sagen, unter denen Sie uns erreichen können. Die Telefonnummer wäre in Deutschland 0234 543 98 10, in Österreich 0126 505 40, in der Schweiz 044 595 9030. Der Zugangscode jeweils der gleiche, 92 54 32. 92 54 32, gefolgt von der Raute-Taste. Die Telefone sind in der Grundschaltung stumm geschaltet. Mit der Tastenkombination Stern 6 können Sie sie freischalten, sodass wir sie auch hören können. Und nach Ihrem Gesprächsbeitrag auch mit Stern 6 wieder stumm schalten. Und ich schaue jetzt mit einem Blick zur Technik, ob die Leitung offen ist. Die Leitung ist offen und ich bin neugierig, ob hier schon jemand in der Leitung ist, der sich hier in das Gespräch mit einbringen möchte. Wenn es gerade per Telefon noch nicht der Fall ist, dann nehme ich hier eine unserer E-Mail-Fragen und da heißt es: Vielen Dank für das anregende Gespräch. Ich merke beim Zuhören, wie viel ich einfach vertraue, dass die Verantwortlichen fair handeln und einfach bei Alnatura zum Beispiel einkaufe, oder ohne genau nachzusehen, was wie ist. Das Wissen wollen, welches Produkt wie ist, gebe ich gewisserweise an das Unternehmen. Ist so eine Haltung angemessen? Und noch eine Frage wäre, wie ist es mit den vielen Biomärkten, die eher einfache, sogar in eher Discount-Supermärkten angeboten werden?
Also zur ersten Frage, dass wir als Menschen Vertrauen in Marken geben, Das ist so. Marken geben Orientierung den Menschen, deswegen heißt es auch Markierung. Das ist ein normaler Prozess und natürlich gibt es dort viele ethisch korrekt aufgeladene Marken, denen man vertrauen kann. So, von daher, Alnatura wurde dort erwähnt, ist auf jeden Fall eine Marke, der man vertrauen kann. Die zweite Frage, kannst du nochmal wiederholen, Tom?
Die zweite Frage wäre...
Ach, das war mit dem Discount, ja?
Ja, genau. Die Biomarken also, unter Discount-Supermarkt.
Ja, also der Discounter ist für mich die Öffnung zum Massenmarkt, zum Mainstream. Und ich selber bin in diesen Prozess reingekommen, indem ich die ersten Bioprodukte im Discounter gekauft habe. Ja, so jetzt kann man das verwerflich finden, dass ich das getan habe, weil die Discounter für ein Wirtschaftssystem stehen, was alles andere als nachhaltig ist. Oder man schätzt das wert, dass Menschen wie ich, die fern von jedem Bioladen oder Weltladen waren, noch, also ich sag mal von gesprochen, sag mal 1999, als ich angefangen habe, meinen Konsum zu ändern, bin ich über die ersten Discounter-Marken zum Bio-Konsum gekommen und habe im Laufe der Zeit meinen Konsum bewusster gestaltet und verfeinert. Von daher finde ich es völlig legitim, dass die Discounter Bio anbieten, dass die Menschen, die mit dieser Welt wert sich normalerweise nicht konfrontiert würden, Alternativen anbieten. Aber weiß auch für mich, dass natürlich das System, was dahinter steht, nicht besonders nachhaltig ist, aber vertraue auch darauf, dass diese Systeme, die ja auch menschgeschaffen sind, durch diese anderen Produkte auch sich wieder verändern können. Also von daher finde ich es durchaus legitim, Bio im Discount zu kaufen. Kann man natürlich nicht vergleichen, bei einem Demeter-Bauern im Hofladen zu kaufen. Mhm. Ja, also es ist ein Unterschied, aber trotzdem finde ich es persönlich nicht schlimm.
Das finde ich spannend, dass du das so ansprichst, weil irgendwie ist es ja auch mit diese zweite Frage mit der ersten Frage verbunden, mit der Frage nach den Marken, weil wie du es richtig ja angeführt hast, einfach die Tatsache, dass es so etwas wie Biomarken beim Discounter gibt, eröffnet den Einstieg in die Möglichkeit, anders zu handeln. Einfach indem ich normal irgendwo einkaufe, einfach mal die Möglichkeit sehe, Moment mal, ich kann auch Bio einkaufen. Ja. Und dann ist das Schöne an der Markenwelt, wenn ich das mal so sagen darf, dass die Markenwelt wirklich in einer sonst übersichtlichen Welt uns Orientierungsgrößen gibt. Und natürlich ist es meine Verantwortung, diese Orientierungsgrößen ernst zu nehmen und vielleicht wahrzunehmen, dass ein Rewe Bio was anders meint als Demeter.
Mhm. Ja. Und was ich auch spannend einfach finde, also klassischerweise gehen wir ja davon aus, dass das Bewusstsein den Konsum beeinflusst. Ja, das ist so die klassische, ich muss erst Informationen haben, ich muss nachdenken und dann entscheide ich mich anders. Es gibt aber auch immer mehr Konsumsoziologen, die belegen, dass Verhalten auch zu einem anderen Bewusstsein führt. Das heißt, der Schritt, ich kaufe eine Biomarke ohne Bewusstsein in einem Discounter, führt dazu, dass ich meine Einstellung verändere, ist auch eine neuere wissenschaftliche Diskussion, die ich auch nachvollziehbar finde, dass nicht nur das Verhalten durch das Bewusstsein bestimmt wird, sondern auch, dass unser Verhalten wiederum rückkoppelt auf unser Bewusstsein.
Spannend, sehr spannend. Ja, macht auch durchaus Sinn, dass einfach die Tatsache, dass man eine Gewohnheit entwickelt, Bio einfach mal zu kaufen, meinen Blick auf Bio verändert.
Ja, genau. Und es gibt einfach wieder ein neues sag ich mal, Etikett in der Wirklichkeitskonstruktion Konsum. Und wenn ich das nächste Mal vielleicht Bio, diese drei Buchstaben Bio, dann vielleicht, wenn ich jetzt mal in Frankfurt über die Zeil schlendere am samstäglichen Einkaufswaren und plötzlich fällt mir dieses Bio wieder ins Auge, hat eine Bedeutung, aber plötzlich ist es ein Marktstand eines regionalen Bauerns. Und ich werde dann, weil ich eine Bedeutung damit habe, werde ich da angezogen und gehe dort zu diesen Bauern hin und erfahre, dass Bio nicht gleich Bio ist, sondern dass da Unterschiede gibt. Und vielleicht entscheide ich mich dann, ach ja, ich probiere das mal aus, kaufe vielleicht die frische Sachen dann beim Bauern, merke, oh, die schmecken viel besser als das abgepackte Bio aus dem Discounter und sage am nächsten Samstag, ach, weißt du was, ich gehe wieder zum Wochenmarkt, kaufe dann wieder beim Bio, Bauern Bio, und so entwickelt sich dann ein Konsummuster. Ja.
Man muss natürlich fairerweise dazu sagen, es kann natürlich auch andersrum gehen, dass Bio als Marke einfach das bisschen Gewissen, das ich habe, so weit zufriedenstellt, dass ich glaube, eigentlich damit ist es auch schon getan. Und das heißt aber letztendlich ja nichts anderes, dass es letztendlich wieder nur auf mein Bewusstsein und auf meine Gewissenhaftigkeit ankommt, selbst mit den ganzen Orientierungsmöglichkeiten, die ich mit Marken habe. Ich kann natürlich das auch so drehen, dass ich dann mein Verkaufsverhalten einfach mit ein paar Bio-Etiketten besänftigen kann. Und das war's dann. Meine Gewissensentscheidung, mein wirklich mich ja auseinandersetzen wollen mit der Tiefe und der Weite der Welt, kann mir auch diese Markenbezeichnung nicht abnehmen. Aber es erlaubt mich darin zu orientieren.
Genau, und es gibt auch sogenannte Rebound-Effekte, also das heißt, ich tue das eine, verschlimmere damit das andere und fühle mich aber dabei gut und denke, ja, weil ich jetzt Bio konsumiert habe und es war ein Produkt aus, keine Ahnung, das klassische Beispiel mit den Äpfeln im Winter, ja. Also ich kaufe den Bio-Apfel im Winter, es ist einfach nicht nachhaltig im Winter Äpfel zu konsumieren, die entweder in Kühlhäusern gelagert wurden oder aus Neuseeland per Schiff herkommen. Mhm. So, das heißt, eigentlich darf man im Winter, wenn man streng nachhaltig sieht, nur die Äpfel konsumieren, die im Keller irgendwo gelagert wurden, ohne Energieaufwand. Aber trotzdem hat man da dieses Gefühl, naja, ich habe ja einen Bio-Apfel gekauft, aber letztendlich der große Effekt, dass die in Kühlhäusern gelagert wurden, in Südtirol oder aus Neuseeland kamen, überstrahlt das, und dann hat man diesen negativen Einfluss, ja, von seiner Konsumentscheidung.
Darf ich dir noch eine weitere Frage vorlesen?
Ja.
Da schreibt ein Hörer: Christoph, es scheint, dass du auch über eine Art rückwärtsgewandte Haltung der Ökobewegung hinausgehst, wo es ja oft um eine Art Opferhaltung oder eine Sehnsucht nach einer einfacheren Lebensweise geht. Wie du eine spirituelle Praxis, das Internet, Unternehmertum und ökologische Ansätze verbindest, ist spannend. Und weil es verschiedene Dinge integriert, die wir oft entgegengesetzt sehen.
Ja, aber ich habe noch keine Frage.
Das ist auch keine Frage, aber vielleicht magst du ja auch zu diesem Kommentar was dazu sagen.
Ja, natürlich. Also ich fühle mich verbunden in dieser Strömung der Umweltbewegung. Ich fühle mich verbunden mit diesen Sozialunternehmen wie Dr. Hauschka, die schon sehr lange das machen. Also Alnatura. Es gibt ganz viele Unternehmen, die wirklich schon lange, sag ich mal, zwar Produkte herstellen, aber nicht profitgetrieben das tun, sondern aus einer Überzeugung für eine andere, bessere Welt. So, das heißt, ich persönlich sehe, also habe in meinem Umfeld wenig Leute, die sich als Opfer empfinden. Das muss ich gestehen. Also von daher fühle ich mich auch damit, also verbinde ich mich damit nicht. Also auch wer die Karma-Konsum-Konferenz mal besucht hat, es ist immer schwierig zu sagen, was macht den Unterschied dort aus. Aber wenn 1000 Leute, die, sag ich mal, positiv gestimmte Macher sind, die wirklich weder jammern noch im Nichtstun verharren, wenn diese Menschen zusammenkommen, dann ist eine ganz besondere Energie spürbar, und das kann man schlecht in, sag ich mal, Sponsorenpapiere, beteiligen Sie sich an der Konferenz, weil da so eine dufte Stimmung ist, kann man schwierig, sag ich mal, ich muss ja auch immer sehen, wie finanziere ich so eine Veranstaltung, bin auf Sponsoren angewiesen, aber was dann tatsächlich dort passiert, das muss man einfach erleben. Und vielleicht jetzt noch zu Ende einen ganz kurzen Werbeblock, also für diese Veranstaltung.
Absolut.
Am 23. und 24. Mai in Frankfurt. Bis Ende Februar kann man noch sogenannte Early Bird Tickets für den Kongresstag kaufen. Die kosten 150 Euro für die Fachbesucher anstelle von 300 Euro dann danach. Ansonsten der zweite Tag, der ist, sag ich mal, eher auch für Endkonsumenten und für NGOs gedacht, der kostet dann nur 25 Euro, kann man alles im Internet nachlesen unter www.karmakonsum.de/konferenz. Und in diesem Sinne bedanke ich mich bei dir, Tom, dass du mir die Möglichkeit gibst, über euer tolles Medium, was mich ja auch natürlich total begeistert, wie man heute so einfach einen Radiosender
aufbauen kann. Ich habe vor 30 Jahren im österreichischen Rundfunk gearbeitet und immer davon geträumt, Radio zu machen. Mittlerweile kann das jeder. Auch ja, das ist genau das, wovon wir sprechen. Und das hat eine implizite Auswirkung, nämlich dass es eine Verantwortung mit sich bringt, auch sich dann wirklich einzubringen. Insofern, Christoph, herzlichen Dank, dass du hier bei der Sendung dabei warst. Herzlichen Dank auch einfach, dass du uns teilhaben lässt an diesen Initiativen. Und ich glaube, die Inspiration, von der du sprachst, die ist auch hier hörbar geworden. Einen schönen guten Abend.
Ja, danke, Tom, und dir auch alles Gute. Tschüss.
Tschüss.